SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Im Anfang war das Wort. Adam fragt, wo war Sinn? Wort, was war im Anfang?
Im alles in und es das er alle die und Johannes aus denn dies am das wären es und darauf er Jesus da.
Der Doku-Blog fängt an nach der Sommerpause mit Variationen des Anfangs des Johannesevangeliums. Das Wort im Anfang war das Thema, zu dem Sie Beiträge auf www.dokublog.de hochgeladen haben.
Im Anfang ist das Im. Und dann? Womit beginnen die weiteren Absätze des Johannesevangeliums?
Tom Heithoff hat das auf den Doku-Blog gestellt.
Spur 1.
Und Wolfram Wessels von dort in die Sendung geholt.
In der Sommerpause war der Doku-Blog eine Zeit lang abgeschaltet. Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
sprechen wir darüber, warum. Und auf einer weiteren
Spur 3
erfahren wir mehr über die Sprache im Radio und über ein Feature-Manifest, das jüngst zur Diskussion gestellt wurde.
Spur 4
und schließlich
Spur 5
das Taz-Medientagebuch. Mehrspur Radio reflektiert kooperiert mit der Tageszeitung.
Amen. Weiter ich, weiter um dann, wen um dann, einst nach danach, einst nach Jesus. Viele Jesus, sechs. Viele am Jesus, auch Jesus. Obwohl auch. Jesus es als jetzt. Nach als Simon. Obwohl ja, wenn Jesus, Petrus, dieser.
Das Wort im Anfang. Swing fortan Adam, in Fans wogt Drama.
Spur 1. Doku-Blog.
Mäuschen, na los? Du, sag mal Mama. Sag mal Mama. Los. Sag mal Mama. Du kannst doch sonst so schön erzählen. Los, erzähl doch mal.
Vater und Mutter versuchen Tochter, das Mama-Sagen beizubringen.
Erzähl mal, sag mal Mama. Sag mal Mama.
Den O-Ton hat Martina Groß auf den Doku-Blog gestellt. Er ist Teil eines Features, das Sie in voller Länge dort hören können. www.dokublog.de.
Und du bist heute 7 Monate alt.
Jo, du kannst doch sonst so schön erzählen. Kannst du heute nicht mehr?
Heute ist der 12. Juli 1964.
Ne, du musst mal vom Kabel weggehen. Papa. Du, sag mal Papa. Nicht? Erzähl uns doch mal was. Jo. Ist das doch alles, was du kannst? Kannst du nicht mehr? Na! Mama.
Spur 2. Ausblick.
www.dokublog.de ist die Adresse, auf der Sie O-Töne und Features hochladen können, die möglicherweise Teil dieser Sendung und dann auch honoriert werden. 6 Wochen war die Seite jetzt offline aus Sicherheitsgründen. Ein Hacker hatte versucht, sich Zugang zum SWR zu verschaffen. Die Sicherheitslücke ist inzwischen geschlossen und der Doku-Blog auf einen anderen Server umgezogen. Dennoch interessierte mich, warum jemand den Doku-Blog hackt. Auf der Durchreise traf ich Nils Menrath in einem Bahnhofscafé. Er hat den Doku-Blog programmiert. Warum hackt einer den Doku-Blog?
Das Interesse liegt vermutlich weniger am Doku-Blog, als vielmehr sich der Hacker erhofft, dadurch eine Türe zum SWR zu bekommen. Und vielleicht ist es ihm zu umständlich, seine Töne in den Doku-Blog hochzuladen. Er möchte sie vielleicht direkt senden.
Wie bist du denn dahinter gekommen, was da eigentlich vor sich gegangen ist?
Ich habe es leider nicht gemerkt. Die SWR-Technik hat das analysiert und ein Protokoll verfasst. Und anhand dieses Protokolls kann man dann eben den Code des Doku-Blogs analysieren und nachvollziehen, wie er es letztendlich gemacht hat.
Und wie hat er es gemacht?
Ich kann das jetzt mal versuchen zu erklären. Das ist wahrscheinlich jetzt sehr viel Fachchinesisch. Es stellt immer eine Gefahr dar, einem Benutzer zu erlauben, eine Datei auf den Server zu laden, was ja natürlich für den Doku-Blog zwingend erforderlich ist. Also muss man das eben erlauben, was ein Risiko ist, weil natürlich mit diesem Upload natürlich jemand mit vielen Tricks versuchen kann, schadhaften Code auf den Server zu transportieren. Und der Hacker hat sich da 3-4 Tage lang abgemüht, weil natürlich gibt es da Sperren, Sicherheitsmechanismen, die das natürlich verhindern. Hat gewisse Sicherheitslücken ausgenutzt und es dann letztendlich hinbekommen.
Und was hätte er denn schlimmstenfalls anrichten können?
Er legt den Server lahm, der Server wird neu formatiert, es wird das Backup wieder aufgespielt und das war's. Also er kann sich freuen, dass er sozusagen den Doku-Block für jetzt einige Wochen oder wenn man es eilig gehabt hätte, einige Tage lahmgelegt hätte, aber mehr hätte er auch nicht erreichen können.
Was treibt so jemanden an, sowas zu machen? Ich meine, wenn man sich in eine Bank einhackt, dann kann man ja davon ausgehen, na gut, der hat vielleicht die Absicht, Gelder aufs eigene Konto zu laden. Aber beim Doku-Block?
Ja, die einen haben sicher kriminelle Absichten und die anderen sehen es eben sportlich. Ja. Da geht es ums Ego, da geht es um natürlich in der Hackerszene um Stolz und Ruhm. Und
also eine weitere Kerbe auf dem Colt.
Genau, so könnte man sagen. Eine Indianerfeder hat er sich angesteckt, ja.
Besteht denn irgendeine Gefahr, dass beim Download vom Doku-Block jetzt irgendwas von dieser schadhaften Datei oder sonst irgendwas man sich auf den eigenen Rechner runterlädt?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Sollte seinen eigenen Rechner natürlich gegen Viren und alles schützen, aber vom Doku-Block geht keine Gefahr aus.
Computerhacker. Hey, Computercrack. Räche PC-Turm, okay? Mache Trackoper. Thema Rocker-CPU. Pack Chortürme. Rock macht Püree. Echter Ruck am Po. Pech, Koma-Rekrut.
Spur 1. Doku-Block.
Interview auf Anfang. Christina Huch hat es vom Doku-Block heruntergeladen, ganz legal und ausdrücklich erwünscht, und weiterverarbeitet und dann wieder hochgeladen.
Verschiedene Manipulationen der ersten 3 Minuten des Doku-Block-Hack-Interviews. Erstens, einzelne Worte rausgesucht, Mischung aus jedem 6. Wort und Zufall. Zweitens, Satzfetzen, mehr oder weniger grammatisch sinnvoll aneinander gebastelt. Drittens, komplett neue Sätze, deren Sinn explizit gegen das gehen, was im Interview tatsächlich gesagt wurde.
Sich erhofft, Türe zu Töne, Doku-Block, ich nicht. SWR-Technik analysiert, verfasst, dieses Mal dem Doku-Block nachvollziehen, zu erlauben. Natürlich kann ich bei Sicherheitslücken hinbekommen. Es stellt immer eine Gefahr dar, einem Benutzer zu erlauben. Und anhand dieses Protokolls kann man dann eben mit vielen Tricks versuchen, schadhaften Code auf den Server zu transportieren. Das ist wahrscheinlich jetzt sehr viel Fachchinesisch. Ich kann das jetzt mal versuchen zu erklären. Ich war der Hacker. Ich habe gewisse Sicherheitslücken ausgenutzt und es dann letztendlich hinbekommen.
Ein spannender Worte-Hack, so der Titel dieses Doku-Block-Features. Worte schaffen Welten und können sie zerstören. Es kommt darauf an, was man mit ihnen macht und wo und wie man sie einsetzt. Die Magie von Sprache wird besonders im Zusammenhang mit dem Radio immer wieder diskutiert. Was macht sie aus? Jürg Häusermann, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, ist ein Spezialist für diese Fragen.
Mit der Sprache der Medien und mit Medienkritik befasse ich mich seit Mitte der 1970er Jahre. Daraus hat sich mein Forschungsschwerpunkt Medienrhetorik entwickelt.
Spur 3. Nachgedacht.
Wenn im Alltag 2 Menschen miteinander reden, ergibt sich vieles von selbst. Die Gesprächspartner teilen einen kleinen, persönlichen Raum und sie achten automatisch auf die richtige Lautstärke und das passende Tempo. Ganz anders ist es in der öffentlichen Situation, zum Beispiel bei einem Vortrag. Der Redner muss seine Rede allein so gestalten, dass er den gemeinsamen Raum füllt und dass er das Publikum erreicht. Weil sich mit der öffentlichen Aufgabe die Raumverhältnisse verändert haben, sind auch die Anforderungen an die Sprechweise ganz andere. Wer im Radio redet, hat es nochmals etwas schwerer. Er befindet sich im Studio, seine Zuhörer aber bewegen sich in ihren eigenen Räumen, zu Hause am Lautsprecher oder unterwegs in der Intimität, die der Kopfhörer schafft. Die Aufgabe für Radiosprecherinnen und Sprecher besteht nun darin, eine Verbindung zwischen ihrem eigenen und diesen fremden Räumen herzustellen. Dies gelingt, wenn Sie die öffentliche Sprechweise zurücknehmen und wieder eher sprechen wie im persönlichen Gespräch. Im besten Fall entsteht dabei eine Nähe, als ob es nur noch einen gemeinsamen Raum gäbe. Am leichtesten erreicht man dies, wenn man nicht allein ist und eine entsprechende räumliche Inszenierung schaffen kann. Für mich stammt das klassische Beispiel aus dem französischsprachigen Radio. Dem Radiomann Bernard Pichon gelangen beeindruckende Porträts, indem er seine Interviewpartner bat, für die Aufnahme einen Ort vorzuschlagen, der ihnen etwas bedeutete. So wählte etwa der Sänger Pierre Perret eine Konzerthalle, in der er schon oft aufgetreten war. Man führte das Gespräch im Foyer, vor, auf und hinter der Bühne. In solchen Aufnahmen ist der Raum für alle, für den Interviewer, den Porträtierten und den Zuhörer, ständig präsent. Der Raum ist Thema, ist Geräuschkulisse und er ist regulativ für Lautstärke, Sprechtempo, Pausen und so weiter. Das Wichtigste vielleicht, die Beteiligten müssen nicht nur reden, sondern auch hinhören. Die Gesprächspartner achten aufeinander und auf den Raum um sie herum. Damit nehmen sie ihr Publikum fast automatisch mit. Das ist das Geheimnis guter Radiosprache. Räume teilen, Räume erfahrbar machen, indem man gemeinsam mit dem Hörer lauscht. Am direktesten lässt sich das in der klassischen Live-Reportage umsetzen. Da, wo Reporter von öffentlichen Veranstaltungen berichten, aus einer Kirche, aus einem Versammlungslokal, und dabei automatisch mit Wortwahl, Stimme und Sprechtempo auf den Raum eingehen und die Zuhörer mit hereinholen. Bei vielen Informationsbeiträgen ist der Umgang mit dem O-Ton entscheidend. Es gibt zwar unzählige Radiobeiträge, in denen Interviewausschnitte wie Zitate in den eigenen Text eingebaut sind, aber hin und wieder gelingt den Autoren noch etwas mehr. Sie gehen zusammen mit dem Zuhörer auf Augenhöhe der Informanten. Und da setzen sie sich nochmals mit ihnen auseinander. Das lässt Szenen entstehen, die einen nicht so leicht loslassen. Einigen wenigen ist es schließlich gegeben, diese Intensität auch dann entstehen zu lassen, wenn sie nur ein einfaches Manuskript vor sich haben. Sie schaffen einen gemeinsamen Raum, weil sie nicht einfach ablesen, sondern den Hörer in ihre Gedankenwelt mitnehmen. Sie überwinden das Einwegmedium und laden zum Gespräch ein, jenseits von allen interaktiven Spielchen, weil ihnen wichtig ist, die Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und mit ihnen einen Raum zu teilen und zu gestalten.
Radiosprache, Adria Porsche, Arschparodie, schade, Opa Irr.
Spur 1. Doku-Blog.
Mein erstes Wort war, ich habe ein Wörterbuch genommen und dann habe ich gesucht, Worte, wo ich arbeiten kann.
Elsa Adrango hat als erstes Worte wie Lappen, Staubsauger oder Fenster auf Deutsch gelernt. Sie wollte putzen Lappen, gehen.
Ein O-Ton von Tim Zülch.
Tisch oder Küchen, Bad. Ohne Artikel, nur einfach das Wort. Und hat die Freundin geschrieben in ein Buch und dann habe ich gelernt. Ich dachte, es ist nicht so schwer, als was ich denke jetzt. Aber es ist eine Sprache, was mir gefällt.
Feature. Fischt er. Er fischt. Er ist Fisch. Ich ferst. Feature.
Spur 4. Rückblick.
Erstens. Das Dogma 2011-Feature ist eine Kunstform. Informationsvermittlung ist nebensächlich.
Lasst dem Hörer Platz.
Im Juli wurde beim O-Ton-Festival in Potsdam ein Manifest präsentiert, das einen praktischen Diskurs über das Radio-Feature anstoßen will. Dogma 2011 ist es überschrieben. Das klingt nach Lars von Triers Dogma 95. Der Däne und ein paar Mitstreiter hatten einige Filme, das Fest und Idioten zum Beispiel, nach ihren vorformulierten Regeln gedreht. Als da wären Drehen nur am Originalschauplatz, ohne zusätzliche Requisite, nur mit Handkamera, ohne zusätzliche Musik. Ehe wir die einzelnen Punkte des Feature-Manifests anschauen, die Frage an einen, der bei seiner Präsentation dabei war, Walter Filz nämlich, selbst erfolgreicher Feature-Autor und Leiter der SWR2 Feature- und Literaturredaktion. Wer waren denn eigentlich die Autoren dieses Manifests?
Ja, der Unterschied zu Dogma Lars von Trier ist, die Autoren des Manifests sind keine Feature-Autoren, sondern Feature-Hörer oder man muss genauer sagen Hörerinnen. Es ist ein ganzes Team, in Manifeste begriffen müsste man wahrscheinlich sagen, ein Kollektiv. Dörte Fiedler, Lisa Blum, Tomke Braun, Eve-Simone Benzing, Antonio, da ist dann doch ein männlicher dabei, Rilling, Jens Nicolau und Theresa Pommerenke. Außer Dörte Fiedler, die tatsächlich im Feature-Bereich schon gearbeitet hat, sind das alles Studentinnen. Und die Forderungen ihres Manifests, die kommen nicht vom Machen, sondern die kommen vom Hören. Die haben für ihr O-Ton-Festival hunderte Feature-Sendungen gehört und hatten einfach von einigen Dingen, die immer wieder im Feature gekommen sind, derart die Nase voll, dass sie das jetzt ganz rigoros formuliert haben und gesagt haben, das darf es nicht manchmal geben und das darf es nicht von Fall zu Fall geben. Nein, das wollen wir einfach gar nicht mehr haben.
Und wovon hatten Sie die Nase voll?
Ja, wovon Sie die Nase voll hatten, das waren zum Beispiel schöne Schauspielerstimmen. Ich denke, auch das ist jetzt nicht so gemeint, als sollten da überhaupt nie mehr Schauspieler auftreten, sondern wenn man genug Kulturfeature hört, dann hat man auch einen gewissen kulturellen Ton im Ohr und dann erkennt man auch dieselben Stimmen immer wieder, die diesen Ton seit Jahren schon, denn die Autorinnen dieses Manifests, sie haben wirklich Feature-Sendungen, die über Jahre produziert sind, gehört. Töne, die man seit Jahren schon als solch einen kulturalen Ton hört. Das ist zum Beispiel einer der natürlich erstmal radikal klingenden Punkte.
Und andere Punkte? Also da stehen auch so schöne Sachen, weg mit dem Voice-Over. Wie soll denn das gehen? Also quasi könnte man nur noch deutschsprachige Feature machen.
Ja, oder man ist Sprachpurist und sagt, Übersetzung kommt sowieso dem Original nie nahe. Die Originalstimmen haben einen bestimmten Charakter, an dem darf nicht gedreht, gedeutet, geändert werden. Also auch dieses ist natürlich einfach eine radikale Position. Was haben wir noch? Wir haben kein nachträgliches Bügeln durch Regisseure. Das heißt, das ist natürlich eine Forderung nach dem Autorenfeature. Das ist eigentlich vor dem Hintergrund, dass wir ja seit Jahren, Jahrzehnten schon so etwas wie einen Autorenfilm haben, ist das fast noch eines der nachvollziehbarsten, wenig radikalen Argumente. Ich gucke noch, was haben wir noch? Ah, Informationsvermittlung ist nebensächlich, ganz radikal. Da wollen Sie natürlich auf das Feature als eine Kunstform, das dem Hörspiel vielleicht eher verwandt ist als der Reportage. Und fast ein bisschen lustig ist auch die Forderung, auf keinen Fall mehr Feature zu irgendwelchen Jubiläen, Gedenktagen. Offenbar haben Sie da auch sehr viel hören müssen. Natürlich, für uns sind Gedenktage Anlässe, längere Sendungen zu machen. Ich denke, insgesamt darf man diese Sachen jetzt nicht in ihrer Radikalität lesen, sondern es sind Hinweise darauf, was wir als Feature-Macher routinierterweise immer tun, ohne uns zu fragen, ist das richtig? Tatsächlich haben wir ja eine gewisse Gedenktageritis. Oder wenn wir generell sagen, Fremdsprache muss overvoiced werden, wenn wir also sagen, na, die Stimme muss sofort überbügelt werden, overvoice ist ja auch so ein böser Ausdruck, dann hört sich das natürlich auch ein bisschen so an. Es kommt uns eigentlich nicht darauf an, wer da spricht, sondern was da gesprochen wird. Und da sind wir schon wieder bei dem Kernpunkt, wir wollen ja eigentlich auch nur Informationsvermittlung. Also das alles hat für mich eher so einen gewissen pädagogischen Charakter, der uns ein bisschen auf Punkte hinweist, die wir vielleicht tatsächlich allzu selbstverständlich, allzu routiniert und allzu oft immer wieder machen.
Aber immerhin spannend, dass überhaupt Studenten sich so um das Kulturradio und das Feature bemühen.
In einer Weise, wo man, wenn man ganz heimlich überlegt, denkt, wenn wir das mal so täten.
Ja gut, vielen Dank, Walter.
Spur 5. Ausblick.
Was machst du mit deinem Leben?
Was will die denn?
Das ist ja mal eine ungewöhnliche Frage.
Gibt's doch nicht.
Was wäre, wenn du nur noch 20 Tage zu leben hättest? Was würdest du tun?
Hey, lassen Sie die Frau in Ruhe.
Ich denke, ich würde endlich all die Dinge tun, die ich immer schon mal tun wollte.
Gut, Schätzchen. Ich gebe dir die 20 Tage. Du hast noch 20 Tage zu leben.
Das ist sie.
Mach was draus.
Das ist Angelina Jolie.
Ragnhild Sörensen und Julia Wolf haben sich diesen Countdown bis zum Tod ausgedacht. Wollen wir doch mal nachfragen, wie es ausgeht.
Ragnhild Sörensen, hallo?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, hallo.
Ragnhild Sörensen, die 20-teilige Hörspielserie heißt Happy End. Verraten Sie damit nicht schon im Titel ein bisschen viel?
Na, wenn es vorbei ist, dann weiß man, ob es viel verraten hat oder nicht.
Gibt's denn ein Happy End?
Das kann ich leider nicht verraten.
Sind Sie Angelina Jolie-Fan?
Nee, das muss ich leider zugeben, bin ich nicht.
Und warum spielt die dann so eine große Rolle?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Die Angelina Jolie-Rolle ist quasi so eine Art Vorbild, würde ich sagen.
Aha, und wieso ein Vorbild?
Also den Erfolg, den Angelina Jolie hat, zeigt ja darauf hin, dass wir alle auch so sein sollen oder sein wollen. Insofern Vorbild und natürlich im negativen Sinn, weil es nun mal nicht möglich ist, für uns alle dahin zu kommen.
Gut, lassen wir uns überraschen. Happy End heißt die Kurzhörspielserie, eine Koproduktion von Südwestrundfunk, Norddeutschem Rundfunk und Westdeutschem Rundfunk, die ab dem 12. September immer gegen 19.50 Uhr in SWR 2 Dschungel läuft, 20 Werktage lang, und zur gleichen Zeit in Das Ding.
Die Todesankündigung wurde Ihnen also vor 20 Tagen zugestellt. Das heißt, heute sollten Sie sterben, oder? An Ihrem 30. Geburtstag.
Ja.
Warum bist du nicht früher gekommen?
Ich war beschäftigt.
Na. Keine Lügen, keine Lücken.
Was?
Die Anhörung Rebecca Blum kann beginnen.
Es geht los.
Cut. Schnitt. Schnitt, cut.
Vor 20 Jahren meldete die Taz den Mord an Gerd Albatus, 5 Jahre zuvor, 1987.
Diesen Nachruf muss man selbstkritisch im Nachhinein betrachten, dass wir irgendwie uns 91, als er erschienen ist, nicht getraut haben, zu sagen, um welche Gruppe es sich handelt. Wir haben eine Gruppe, die dem palästinensischen Widerstand nahesteht, und nicht von einer Carlos-Weinrich-Gruppe gesprochen.
Albatus war nach Damaskus zur Terrorgruppe um Carlos geflogen und nicht zurückgekehrt. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Fragen wir doch mal den Autor Peter Hillebrand, warum uns das heute, 2011, noch interessieren soll.
Hillebrand.
Ja, Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja.
Peter Hillebrand, was ist 25 Jahre nach dem Verschwinden von Gerd Albatus an dem Fall interessant?
Er ist eigentlich eine Randfigur in dieser Terrorszene, und gleichzeitig lässt sich aber über seine Randfigur gut erzählen, wie jemand aus einer linken Szene abrutschen kann in eine Gewaltspirale, sodass er letztendlich bei einer Gruppe landete, wie die Carlos-Gruppe, die ja nun bekannt war für sehr brutale Aktionen.
Schwierige Recherchen, dennoch haben Sie Spannendes herausfinden können und noch viele Menschen gefunden, die was über ihn erzählt haben. Warum hat das 20 Jahre gedauert, bis jemand dort überhaupt recherchieren konnte?
Die engsten Freunde von Gerd Albatus aus den revolutionären Zellen waren kurz nach seinem Tod oder in dem Zeitraum, als er auch umgebracht wurde, selbst Ziel der Polizei in Deutschland und sind untergetaucht. 20 Jahre lang, und haben sich erst vor kurzem nach diesem langen Zeitraum der Justiz gestellt, hatten einen Prozess, wurden verurteilt zu einer Bewährungsstrafe und waren damit dann sozusagen auch frei, darüber zu sprechen. Und durch diese Gespräche war dann auch möglich, mit anderen Menschen zu sprechen, die im legalen Umfeld lebten. Und die dann wissen, ach so, wenn die darüber reden, dann kann ich auch was sagen. Und dadurch stieg sozusagen die Bereitschaft, über so etwas zu reden.
Und was Sie da erfahren haben, das können auch wir erfahren. Freiflug in den Tod. Peter Hillebrand auf den Spuren von Gerd Albatus. Das Feature ist am Mittwoch, dem 14. September um 22.05 Uhr in SWR 2 Feature zu hören.
Ja, vor 3 Jahren hatten wir die Idee, für Gerd Albatus eine Grabstätte zu organisieren, wobei irgendwie unklar war, wie man sowas macht, wenn es keine Leiche gibt.
Terrorist. Es irrt Tor. Ist Terror Trost? Irre.
Spur 4. Rückblick.
Der Sommer ist vorbei. Taz-Medienredakteur David Denk blickt zurück.
Das Sommerloch. Auch saure Gurkenzeit genannt. Das Sommerloch ist eine für Journalisten ambivalente Angelegenheit. Einerseits behelligt man seine Leser, Hörer und Zuschauer nur ungern mit aufgebauschten Nichtigkeiten. Andererseits muss doch auch irgendwann mal Schluss sein mit dem Rattenrennen der Nachrichten. Zumindest für ein paar Wochen, damit Sender wie Empfänger dieser Nachrichten mal durchatmen und ihr Hirn durchlüften können. Die großen Medienthemen der vergangenen Wochen zeigten sich unbeeindruckt vom kollektiven Wunsch nach Urlaub, nach einer kleinen Verschnaufpause. In Großbritannien wird eine Zeitung eingestellt, weil die News of the World im großen Stil illegal Handy-Mailboxen von Verbrechensopfern und Prominenten abgehört hat. Der Skandal bringt zunehmend auch den Medientycoon Rupert Murdoch und den britischen Premier David Cameron in Bedrängnis. Nächstes Thema. MDR-Unterhaltungschef Udo Voth wird suspendiert, weil er in mindestens einem halben Dutzend Fällen auf Senderbriefpapier Geld von Dritten eingetrieben haben soll. Amtsmissbrauch lautet der Vorwurf. Und dann wären da noch das Urteil im Kika-Prozess, der zähe mittlerweile beigelegte Tarifkonflikt bei den Tageszeitungsredakteuren und die Affäre um veruntreute Fördergelder beim Netzwerk Recherche, dass der zurückgetretene Gründer und Vorsitzende Thomas Leif offenbar systematisch ärmer gerechnet hat, als es tatsächlich war. Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hat, dass Journalisten auch keine besseren Menschen sind, haben ihn die in die Sommerskandale verwickelten Kollegen in diesem Jahr unmissverständlich erbracht. Die Eliten im Journalismus neigen offenbar zur gleichen Maßlosigkeit und Korruptheit, die sie den Eliten in Politik und Wirtschaft immer wieder genüsslich aufs Butterbrot schmieren. Wenigstens auf die Taz und den Axel Springer Verlag ist in diesen wechselhaften Zeiten Verlass. Die Taz Sportredaktion, konsumkritisch wie sie ist, verpixelt Werbelogos auf Trikots, um nicht weiter kostenlos Werbung für unsympathische Unternehmen zu machen. Und was macht Springer? Nachdem das Boulevardblatt Bild in den vergangenen Jahren politische Schwergewichte wie Günther Noke und Erwin Rüddel instrumentalisiert hatte, um gegen ARD und ZDF zu polemisieren, weil sie, kurz gesagt, für zu viele Wiederholungen zu viel Geld bekämen, werden in diesem Jahr größere Geschütze aufgefahren. 50 bis 60 Fragenkataloge zu rund 20 Themen soll Bild an die ARD gerichtet haben. Daraufhin machte das Gerücht die Runde, die ARD installiere eine virtuelle Medienredaktion zur Selbstverteidigung. Nein, eine Anti-Bild-Kampagne sei nicht geplant, erklärte die ARD daraufhin. Auch dies ein Thema, an dem wir noch viel Freude haben werden. Nichts ist mehr, wie es war, hieß es nach dem 11. September 2001, der in diesem Jahr auch schon 10 wird. Das gilt auch und besonders für das Sommerloch. Es ist weg, aufgefressen von permanenter Beschleunigung und kommt wohl nicht wieder. Wer seine Ruhe will, muss sie sich nehmen und selber abschalten, wie es Peter Lustig den Löwenzahn-Zuschauern schon vor Jahren geraten hat. Aber bitte erst nach dieser Mehrspursendung.
Vom Zirpen zum Wort heißt dieses Doku-Blog-Feature von Michael Hillebrecht.
Die Collage basiert auf Verkehrsfunkmeldungen. Zu Beginn wurde ein Take so stark mit Effektgeräten bearbeitet, dass nur noch eine Art Zirpen zu hören ist. Daraus kommt langsam das A7 zum Vorschein.
Für den Oktober bitten wir um O-Töne und Features zum Thema Blätterwald. Ein herbstliches Thema, aber durchaus auch übertragen gemeint. Was ist los mit Zeitungen und Zeitschriften? Mehrspurradio reflektiert, kooperiert mit der Taz.
Auch hier auf der A24 zwischen Dachau-Fürstenfeldbruck und Sulzemoos.
Alle Beiträge dieser Mehrspurausgabe stehen natürlich in voller Länge auf der Seite dokublog.de. Daran beteiligt waren Anja Brockert, David Denk, Walter Filz, Martina Groß, Jürg Häusermann, Tom Heithoff, Peter Hillebrand, Michael Hillebrecht, Christina Hoch, John Krohl, Karl-Rudolf Menke, Nils Menrath, Andrea Rothenburg, Ragnhild Sörensen, Till Zülch und Wolfram Wessels. Gute Fahrt und viel Spaß mit dem Dokublog.
Stop and go. Stop and go. Baustelle. Stau.
Zwischen Lohmar und Königsforst kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen.
Baustelle. Stockender Verkehr.
Unfall, stockender Verkehr.